Herzlich willkommen zu Prompt mich mal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute tauchen wir tief in ein Thema ein, das fundamental dafür ist, wie Sprachmodelle wie ChatGPT eigentlich funktionieren. Tokenization. Klingt technisch, ich weiß, aber keine Sorge, wir packen das gemeinsam aus. Man hört ja oft, diese Modelle lernen, das nächste Wort vorherzusagen. Aber das ist, glaube ich, nicht ganz präzise, oder?
Nee, das stimmt so nicht ganz. Sie sagen eigentlich Tokens voraus.
Tokens, okay.
Genau. Tokenization ist im Grunde der Prozess, bei dem Text in kleinere Einheiten zerlegt wird. Das sind die Tokens. Das ist quasi das Vokabular, das ein Modell lernt und dann auch verwendet. Stell dir vor, du gibst dem Computer einen Satz. Der sieht ja erstmal nur eine Zeichenkette. Wir müssen ihm irgendwie beibringen, was die relevanten Bausteine sind.
Okay, lass uns das mal einpacken. Was wären denn die Alternativen gewesen? Und warum sind gerade Tokens besser?
Also, man könnte natürlich ganz naheliegend den Text einfach in Wörter zerlegen, getrennt durch Leerzeichen.
Ja.
Das Problem dabei, das Vokabular wird riesig. Denk mal an alle Wortformen, neue Begriffe, Dialekte, Tippfehler.
Mhm.
Das Modell hätte ständig mit Wörtern zu kämpfen, die es noch nie gesehen hat. Das ist dieses Out-of-Vocabulary-Problem. Macht es sehr unflexibel.
Verstehe. Und die andere Option? Einfach nur Zeichen, Buchstaben.
Richtig, man könnte auch einzelne Zeichen als Tokens nehmen. A, B, C und so weiter. Das Vokabular wäre dann natürlich viel kleiner und super flexibel. Kein Wort wäre unbekannt.
Aber.
Sprachliche Muster, also Bedeutung, hängt ja oft von ganzen Wörtern oder Phrasen ab. Ein Modell, das nur einzelne Zeichen sieht, tut sich viel schwerer, diese größeren Zusammenhänge zu lernen. Außerdem bräuchte es viel, viel längere Textsequenzen, um den gleichen Kontext zu erfassen. Das ist rechenintensiv.
Okay, also weder nur Wörter noch nur Zeichen sind ideal. Und hier kommt dann die Subword-Tokenization ins Spiel, richtig?
Exakt. Das ist der Kompromiss, den die meisten heutigen Modelle nutzen. Die Grundidee: Häufige Wörter, sowas wie der und ist, bleiben oft ganze Tokens. Seltenere Wörter hingegen werden in häufig vorkommende Teile zerlegt. Das sind dann die Subwords.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, klar. Denk an selten und seltener. Selten ist vielleicht ein Token. Aber seltener könnte zerlegt werden in den Token für selten und einen weiteren Token für Schrägstrich R. Dieses Schrägstrich oder ein ähnliches Zeichen zeigt dann an, Achtung, das hier ist kein eigenes Wort, das gehört zum vorherigen Teil dazu.
Ah, okay. Und wie entscheidet der Tokenizer, wie er zerlegt? Ist das irgendwie linguistisch clever?
Das ist ein super wichtiger Punkt. Meistens nicht. Oft werden Algorithmen wie Byte Pair Encoding, kurz BPE, verwendet. Diese sind rein statistisch. Sie fangen mit einzelnen Zeichen an und schauen dann in einem riesigen Textkorpus, welche zwei benachbarten Tokens kommen am häufigsten vor. Diese werden dann zu einem neuen, längeren Token zusammengefügt. Das wiederholt man immer wieder, bis eine bestimmte Vokabulargröße erreicht ist. Es geht also primär um statistische Häufigkeit.
Das klingt ein bisschen nach Bausteinen, aber sind das denn die gleichen Bausteine, die wir aus der Sprachwissenschaft kennen? Also Morpheme? Die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten wie Hund oder die Endung S für Mehrzahl?
Nein, eben nicht unbedingt. Das ist die Krux. Subwords sind nicht dasselbe wie Morpheme. Tokenizer wie BPE achten auf Häufigkeit, nicht auf sprachliche Bedeutung. Das englische Wort Dogs zum Beispiel, das ja aus zwei Morphemen steht, Dog und Plural S, könnte ein einziger Token sein, wenn es sehr häufig ist. Gleichzeitig könnte ein Wort, das nur ein Morphem hat, wie Racket, also Schläger, vielleicht in zwei Tokens zerlegt werden, sowas wie Rack und Hashtag Ad. Einfach weil diese Teile statistisch häufiger vorkommen.
Okay.
Manchmal passt es zufällig mit den Morphemen überein, oft aber eben auch nicht.
Okay, aber wenn Morpheme doch für uns Menschen wichtig sind, um Sprache zu verstehen und auch zu lernen, schadet es den Modellen dann nicht, wenn ihre Tokenizer das einfach ignorieren? Gerade bei Sprachen mit komplexer Grammatik wie im Deutschen, mit all den Komposita und Flexionen.
Das ist eine aktive Forschungsfrage. Es gibt durchaus Ansätze für morphologisch bewusste Tokenizer, die versuchen, das zu berücksichtigen. Die Ergebnisse sind bisher aber, sagen wir mal, gemischt. Eine Studie zu Spanisch fand kaum Unterschiede in der Leistung, egal wie tokenisiert wurde. Eine andere Studie mit englischen Modellen fand aber, dass morphologische Tokenisierung bei bestimmten semantischen Aufgaben, wo es um Bedeutung geht, tatsächlich besser abschnitt.
Also, es kommt drauf an.
Ja. Es hängt wohl stark von der Sprache und auch von der spezifischen Aufgabe ab, die das Modell lösen soll. Da ist sicher noch Luft nach oben.
Und noch eine letzte spannende Frage dazu. Können die Modelle eigentlich in ihre Tokens hineinschauen? Also, wenn Katze jetzt intern die ID, sagen wir, 583 ist, weiß das Modell dann noch, dass das aus KATZE besteht?
Nicht direkt aus der ID. Die ID selbst, die 583, verrät nichts über die Buchstaben. Das ist nur eine Nummer im Vokabular. Und man sieht ja auch, Modelle wie ChatGPT-4 können zwar oft erstaunlich gut buchstabieren, aber sie stolpern dann doch bei kniffligeren Aufgaben wie dem Zählen von Buchstaben in sehr langen, ungewöhnlichen Zeichenketten.
Aber. Da kommt sicher noch ein Aber.
Ja. Genau. Das Faszinierende ist, Studien zeigen, dass die Embeddings, das sind diese Vektordarstellungen der Tokens, mit denen das Modell intern rechnet, dass die durchaus Informationen über die enthaltenen Zeichen kodieren.
Irgendwie.
Wie kann das sein? Eine Hypothese ist, dass das Modell das quasi nebenbei lernt. Weil dasselbe Wort oder Konzept manchmal leicht unterschiedlich tokenisiert wird. Zum Beispiel Dictionary als ein Token versus Dictionaries vielleicht als Diction und Hashtag Aries. Um zu verstehen, dass das zusammengehört, muss das Modell lernen, diese Varianten zu verbinden. Und dabei lernt es wohl implizit auch etwas über die zugrunde liegende Buchstabenstruktur. Ziemlich clever eigentlich.
Okay, fassen wir das mal kurz zusammen. LLMs arbeiten also mit Tokens, nicht direkt mit Wörtern oder Buchstaben. Subword Tokenization ist da der aktuelle Standard. Ein Kompromiss, der häufige Wörter ganz lässt und seltene in wiederkehrende Teile zerlegt. Das Ganze basiert aber auf Statistik, nicht unbedingt auf sprachlicher Bedeutung im Sinne von Morphemen.
Genau. Ob eine stärkere Orientierung an Morphemen die Modelle wirklich verbessern würde, besonders für morphologisch reiche Sprachen wie Deutsch, das ist noch offen. Und auch die Frage, wie Modelle implizit Wissen über die Struktur innerhalb ihrer Tokens lernen und nutzen, wird gerade intensiv erforscht.
Was uns zu einer letzten Frage für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, bringt. Wenn wir die Tokenization weiter verbessern könnten, vielleicht indem wir sie stärker an die menschliche Sprachverarbeitung anlehnen, wie könnte das die Fähigkeiten und vielleicht sogar das Verständnis von Sprachmodellen in Zukunft verändern? Denkt mal drüber nach. Das war's für heute bei Prompt mich mal. Wir hoffen, diese Besprechung war hilfreich für dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.